Die Stimmung kocht an diesem Samstagabend in der modernen Mehrzweckhalle von Landsberg am Lech. Männer und Frauen jeden Alters tanzen, schwitzen, lachen. Aber nicht etwa zu zeitgemäßem DJ-Sound, sondern zur Musik der 30er Jahre. Gerade hat die Band Taint What You Do angestellt. Schon die ersten Töne dieses Songs sind ein Signal für jeden Swing-Fan, die Tanzfläche zu stürmen, um dort gemeinsam den Shim Sham, die ikonische Choreografie des Lindy Hop, aufzuführen.
A one, a hop, a two, you say, a we know what to do.
Es spricht die Legende des Lindy Hop. Dass heute jeder Lindy Hop-Tänzer in Landsberg am Lech wie weltweit weiß, was zu tun ist, wenn der Shim Sham-Song erklingt, das ist maßgeblich das Verdienst eines Mannes.
Und damit kommen wir zur Biografie von Frankie Manning, einem der wichtigsten Träger und Innovatoren des Lindy Hop.
Sagt Markus Mock. Er ist Mitgründer des Grazer Vereins The Lindy Cats und forscht als Historiker zur Geschichte des Lindy Hop und seiner Protagonisten.
Weil Frankie Manning war, dadurch, dass er 1914 geboren war, Mitte der 20er zu jung, um einer der Erfinder des Lindy Hop zu sein. Da war er noch ein Kind. Aber als Teen hat er schon den Lindy Hop dann gesehen bei anderen Leuten und hat festgestellt, das will ich auch können.
Auch wenn es dieser charismatische, 1914 in Jacksonville, Florida geborene Afroamerikaner war, der den Lindy Hop maßgeblich mitentwickeln und über die Jahrzehnte am Leben erhalten sollte, Frankie Manning war Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts nur einer der zahlreichen Väter und Mütter des Tanzes.
Das kleinste Paar auf dem Dancefloor, Matty Purnell und George Snowden, gewannen einen 15-Dollar-Goldpreis für die kunstfertigste Performance eines neuen Tanzes, genannt der Lindbergh Hop.
Schrieb 1928 eine Zeitung über den Auftritt des Paares Matty Purnell und George Snowden, auch bekannt als Shorty George, bei einem Tanzwettbewerb im New Yorker Manhattan Casino. Es war eine Zeit, in der Pilot Charles Lindbergh in den USA äußerst populär war. Er hatte es im Jahr zuvor als Erster geschafft, allein und ohne Zwischenstopp über den Atlantik nach Europa zu fliegen. Lindbergh-Fans benannten Geschäfte, Kochrezepte und auch Songs nach ihm. Ob der Name des Tanzes Lindy Hop wirklich letztlich auf Charles Lindy Lindbergh zurückzuführen ist, der den Hop, also den Sprung über den Atlantik, schaffte, darüber streiten sich bis heute die Geister. Markus Mock?
Die Namenslegende, dass er nach Charles Lindbergh benannt ist, wird teilweise von Forschenden angezweifelt, wobei es auch eine alternative Erklärung gibt, die ich sehr interessant finde. Lindy heißt im afroamerikanischen Slang oft Girl und Hop Dance. Und nachdem Follows schon, also Leute, die die Damenrolle, wir sagen im Lindy Hop dazu Follows, tanzen, schon von Anfang an eine sehr starke Rolle gespielt haben, liegt es durchaus nahe, dass es einfach ein Girls Hop gewesen sein könnte.
Unzweifelhaft ist, dass die Ursprünge des Lindy Hop buchstäblich auf der Straße liegen. In den Vierteln der Schwarzen, die von überall aus den USA nach New York zogen. Deren Kinder tanzten in den Gassen und Hinterhöfen von Harlem, um sich bei Passanten ein paar Münzen zu verdienen. Die Älteren trainierten dort, um in einem der neu entstandenen Clubs eine gute Figur zu machen. Allen gemeinsam war das afroamerikanische Erbe. Tanzfiguren und Bewegungsroutinen, die noch aus der Sklavenzeit stammten, die bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts andauerte.
Die Sklaven begannen dann auch, weil einige von ihnen in den Haushalten arbeiten, die sogenannten Court Dances, also diese höfischen Tänze, die die vornehmen Südstaaten-Gesellschaften tanzten, die sie selber aus Europa versucht haben zu übernehmen, um sich selber quasi zum neuen Adel der neuen Welt zu machen, zu parodieren. Und daraus entstand der Cakewalk. Der Cakewalk war im Endeffekt eine Parodie dieser gestellten, ziemlich komplizierten, ursprünglich höfischen Tänze und führte eben dazu, dass die Afroamerikanerinnen sich damit auch über ihre Herren lustig machen konnten, ohne dass die das erkannten.
Als weiterer Vorläufer, eine Schrittkombination, die ein wichtiges Element des Lindy Hop werden sollte, gilt der Breakaway.
Dabei bewegen sich die Tanzpartner auf die Schläge 5 und 6 voneinander weg. Das öffnete auch den Raum für Improvisationen, womit sich der Breakaway dann auch von weißen Tänzen unterschied.
Sagt die texanische Forscherin Kendra Unruh, die zur Geschichte des Lindy Hop promoviert hat.
Ein anderes Element dieses Tanzes, das auch den Lindy Hop prägen sollte, ist der Bounce. Bouncing bedeutet, dass man quasi rhythmisch in den Boden hineinfedert. Als Tänzerin stelle ich mir gerne vor, dass meine Kniegelenke dabei so etwas wie Stoßdämpfer an einem Auto sind. Das ist ein Erbe der afrikanischen Tänze. Lindy Hop ist mehr erdverbunden als europäische Tänze, bei denen die Haltung sehr nach oben, gen Himmel gerichtet ist. Der Oberkörper ist beim Lindy Hop nicht so starr, sondern entspannt.
Die Swing-Tänzer und Historiker Karen Hubbard und Terry Monaghan sahen in der Art dieses Tanzens gar eine umfassende und rhythmisch aufgeladene Kritik an der europäischen Paartanztradition. Der Lindy Hop, schrieben sie, sei Ausdruck einer neuen Ästhetik kultureller Gleichberechtigung. 1926 hatte in New York der Savoy, genauer der Savoy Ballroom, eröffnet, mitten im Stadtteil Harlem. Harlem erlebte zu dieser Zeit eine malerische, literarische und kulturelle Blüte. Der Manager des Savoy, Charles Buchanan, wollte, so seine Worte, einen luxuriösen Ballsaal schaffen, um den vielen Tausenden Platz zu bieten, die in einer Atmosphäre geschmackvoller Kultiviertheit tanzen wollten, statt in kleinen, stickigen Sälen und übel riechenden, rauchgeschwängerten Nachtclubs im Keller. Mit seiner großen, länglichen Tanzfläche aus Mahagoni und Ahorn, mit seinen pink gestrichenen Wänden, mit seinen großen Spiegeln war der Savoy Ballroom die Adresse für Tänzerinnen und Tänzer. Wenig verwunderlich, dass genau dort auch der Lindy Hop verfeinert und mit äußerster Kunstfertigkeit weiterentwickelt wurde. Uneingeschränkt willkommen, sagt Markus Mock, waren die Lindy Hoppers im Savoy Ballroom aber zunächst nicht.
Die Lindy Hoppers waren am Anfang nicht so gern gesehen. Sie galten nämlich als zu genial. Nach unseren Maßstäben. Sie galten als zu wild im Tanzen, bis dann einer der Bouncers, der legendäre Herbert White, die Idee hatte, geben wir ihnen einen Raum auf der Tanzfläche, wo sie tanzen können. Das hat einen Show-Effekt. Wir fördern sie. Es bringt auch die Gäste nicht mehr so durcheinander. Weil schließlich, Lindy Hop wird ja mehr am Spot getanzt und sehr viele der klassischen Ballroom-Dances sind ja eigentlich Traveling-Dances wie der Walzer, der Foxtrot oder auch der Peabody. Und long story short, das hat dazu geführt, dass die Tänzer und Tänzerinnen ihren Raum im Savoy Ballroom fanden.
Ein Bereich vor der Hauptbühne des Savoy, die sogenannte Corner, war für die besten und erfahrensten Tänzer reserviert. Hier entfalteten Tänzerinnen und Tänzer wie Frankie Manning und Norma Miller, Shorty George und Big B ihre Kunst. Und im Savoy Ballroom zählte das Können, nicht die Hautfarbe. Ungeachtet der damals geltenden Rassentrennung.
Und es gab auch den AfroamerikanerInnen und Afroamerikanern dort ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Und es ist, nobody looked at your face, they only looked at your feet. Niemand hat auf dein Gesicht geschaut, die haben nur auf deine Füße geschaut.
Berühmtheiten wie Fred Astaire oder Clark Gable kamen in den Savoy, ohne dass ihnen die Lindy Hopper besonderen Respekt zollten.
Hey, ich sehe Clark Gable. Ah, kann er tanzen? Eine der Anekdoten, die Frankie Manning gern erzählt hat.
Die Tänzer des Savoy Ballroom wurden selber zu Stars ihrer neuen, eigenen Kategorie. Der Savoy-Türsteher und Kellner Herbert White bewies Geschäftssinn und stellte die Showtanzgruppe Whitey's Lindy Hoppers zusammen. Whitey's Truppe ging auf Tour und machte den Lindy Hop in den USA und darüber hinaus berühmt. Legendär geworden ist dabei der Kinostreifen Hertha Poppin, in dem William Downs, Francis Jones, Norma Miller oder Frankie Manning atemberaubende Aerials vollführten. Akrobatische Figuren, bei denen Tänzerin oder Tänzer in die Luft gehoben werden.
I'm mistaken, here comes something now.
Spektakuläres Bild- und Tonmaterial, auf das sich die neuen Medien Film, Radio und Fernsehen stürzten. Sie sollten fortan das Ihrige zur nationalen und internationalen Verbreitung des Lindy Hop beitragen. Dazu musste der Lindy Hop für die breite Bevölkerung der USA genießbar werden, sagt die Forscherin Kendra Under. Sie hat den Artikel Swinging Out Wide, wie der Lindy Hop weiß wurde, verfasst.
1943 bezeichnete das renommierte Life Magazine den Lindy Hop als Amerikas nationalen Volkstanz mit weißen Tänzern auf dem Cover. Bilder schwarzer Performer waren dann quasi versteckt im Artikel zu finden. Schwarze Tänzerinnen und Tänzer wurden gar aus Filmen herausgeschnitten, wenn diese im Süden der USA gezeigt wurden. Dies führte dazu, dass viele Amerikaner den Lindy Hop als weißen Tanz kennenlernten. Paradoxerweise begannen sich aber mehr und mehr Jugendliche mit afroamerikanischer Kultur zu identifizieren. Während der großen Depression teilten weiße Jugendliche plötzlich eine Erfahrung, die ihre schwarzen Altersgenossen schon lange machten: keinen Job zu finden, zu viel unfreiwillige Freizeit, Schwierigkeiten auf eigenen Beinen zu stehen. Probleme, die schwarze Künstler in ihren Songs thematisierten. Probleme, mit denen sich nun auch weiße Kids identifizieren konnten. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Und mit ihm begann der Siegeszug des Lindy Hop rund um die Welt.
US-Soldaten brachten die Swing-Musik mit auf ihre Stützpunkte nach Großbritannien, dann aufs europäische Festland. Der Bandleader Glenn Miller stellte das Army Air Force Orchestra zusammen und hielt Soldaten wie ziviles Publikum mit Swing-Musik bei Laune. Nach dem Sieg der Alliierten verbreiteten sich Swing und Lindy Hop auch in Deutschland und Österreich. Dort gab es indes bereits Fans, die sich die von den Nationalsozialisten verfemte Musik heimlich besorgt hatten. Und doch begann mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bereits der Niedergang des Lindy Hop. 1944 wurde in den USA eine hohe Steuer für Unterhaltungsetablissements mit Tanzmusik eingeführt, etliche Dancefloors schlossen. Viele Big Bands lösten sich auf. Der Krieg hatte ihre Mitglieder in alle Winde zerstreut. Dazu kamen die hohen Treibstoffpreise, die Touren von Swing-Ensembles stark verteuerten. Und auch die Musik der nun kleineren Bands veränderte sich.
Frankie Manning hat einmal erzählt, wie er aus dem Krieg zurückkam und er dachte, das mit dem Tanzen geht jetzt einfach so weiter wie vorher. Aber die Musik war mittlerweile eine andere geworden. Die Musiker spielten nun auf einmal Bebop. Die Leute versuchten darauf zu tanzen, aber das funktionierte nicht.
Schnelle, kaum mehr tanzbare Tempi, überraschende Brüche in der Struktur der Songs sowie ellenlange Soli frustrierten die Tänzer.
Es lag das Gefühl in der Luft, das war's nun mit dem Lindy Hop. Stars des Genres haben sich damals Alltagsjobs gesucht, wie Frankie Manning, der fortan in einem Postamt arbeitete. Bald sollten auch die Tage des Savoy Ballroom gezählt sein, der 1958 schloss. Der Lindy Hop geriet mehr oder weniger in Vergessenheit.
Kurz nach dem Bebop trat der Rock'n'Roll ab den 1950er Jahren das Erbe des Swing an. Der Sound von Drums und Gitarren, nun elektrisch verstärkt, wurde lauter, wilder, aggressiver. Dem passte sich auch der Tanzstil des Rock'n'Roll an. Dieser versetzte nun das Massenpublikum, das zunehmend auch ohne Partner tanzte, in rhythmische Bewegung. Der Lindy Hop hingegen verschwand für die kommenden Jahrzehnte aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit. Tot war er damit aber nicht. In New York, seiner Keimzelle, lebte der Tanz fort, wenn auch in kleineren Clubs. Altgediente Stars des Genres wie Al Mintz oder Norma Miller reisten weiter durchs Land, um zu unterrichten und die eingeschworene Gemeinschaft der Lindy Hopper am Leben zu erhalten. Ab den 80er Jahren erlebte der Lindy Hop ein Revival. Kendra Unruh.
Eigentlich müssen wir von zwei Revivals sprechen. Das erste startete in Kalifornien, wobei eher die Musik und der Lebensstil der 30er und 40er im Mittelpunkt standen. Wie damals hing auch Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre ein Gefühl der wirtschaftlichen Depression in der Luft. Man romantisierte auf gewisse Art und Weise die gute alte Zeit, kleidete sich Vintage, rauchte Zigarren und trank Whisky. Getragen wurde dieses Swing-Revival oft von früheren Punks, die gealtert waren und nun in der Swing-Kultur eine softere Art der Rebellion gefunden hatten.
Out of that sort of movement. And then there was the revival of the dance.
Das zweite Revival war das Revival des Lindy Hop als Tanz. Maßgeblichen Anteil daran hatten zwei kalifornische Tänzer, die nach New York reisten, um von Frankie Manning oder Al Mintz zu lernen. Sie überzeugten die alte Garde des Lindy Hop, wieder zu unterrichten und taten das Ihrige, den Tanz in den USA wieder bekannt zu machen.
Teaching or showing up to swing events all the time.
Und da hatten natürlich die Amerikanerinnen und Amerikaner das Glück, dass halt viele Menschen auch noch aus der Zeit am Leben waren, Ende der 70er, Anfang der 80er. Aber auch in Europa waren es dann Markus und Bärbel aus München oder die Schweden wie Leonard Westerlund und so, die dann begonnen haben, mit diesen OG-Dancern, also diesen Menschen, die in den 30ern den Tanz gestaltet haben, Kontakt aufzunehmen.
Auch die deutschen Swing-Tanz-Pioniere Markus Koch und Bärbel Kaufer, die in München den Vintage Club betreiben sowie das Rock That Swing Festival organisieren, reisten einst weit, um noch von den Alten zu lernen. In die USA oder nach Herreng. Längst hat sich das Örtchen im schwedischen Nirgendwo zum Mekka der Swing-Szene entwickelt. Jeden Sommer pilgern Lindy-Hopper aus aller Welt für mehrere Wochen nach Herreng, um bei Workshops zu lernen, auf Partys zu tanzen oder geschichtlichen Vorträgen zu lauschen. Dabei ist Herreng nur das bekannteste von zahlreichen Festivals der längst globalisierten Lindy-Hop-Community. Es gibt jedes Jahr Dutzende Veranstaltungen. Vom Seoul Lindy Fest in Korea über das südafrikanische Swing Camp bis zu bayerischen Festivals in München, Nürnberg, Augsburg oder Landsberg. Aber warum findet dieser jahrzehntealte afroamerikanische Tanz auch bei den Menschen im Freistaat noch oder besser wieder viele Anhänger?
Also Menschen treffen sich freiwillig, um Paar zu tanzen und haben dabei auch noch Spaß. Was ist das denn? Also das ist mir tatsächlich auch vorher noch nie irgendwo begegnet. Wenn man Swing-Tänzern zuschaut, ist es schon auch auffällig, wie die sich anlächeln. An der Lindy-Szene finde ich besonders speziell die Offenheit. So dieses Ausstrahlen, dieses nach außen tragen, wie großartig einem das gerade Spaß macht, das ist vielleicht schon auch speziell, das stimmt ja.
Sagt Schorsch, der in Miesbach regelmäßig Swing-Tanzabende veranstaltet.
Also beim Lindy tut man eher auf Augenhöhe sich begegnen und hat Spaß miteinander. Also es ist nicht dieses, der Lead ist immer der Mann und Follow ist immer die Frau, sondern man spielt miteinander und es kann auch mal wechseln in der Rolle. Und das macht es auch schön, wenn man miteinander gestalten kann, das Lied.
Ergänzt Anita aus Sion im Landkreis Traunstein. Erfüllt dieser Tanz aus dem letzten Jahrhundert eine Sehnsucht nach dem Unmittelbaren, nach Begegnungen von Angesicht zu Angesicht in einer Zeit, in der die Kommunikation via Smartphone und Computerbildschirm überhand nimmt? Auch, sagt Markus Mock, aber nicht nur, und spannt den Bogen von den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis in die Gegenwart.
Es ist nicht allein eine Frage, dass wir jetzt hier face-to-face sind, sondern einfach weil es so viele Sachen anspricht, die uns heutzutage ansprechen. Die Frage nach Räumen, wo Menschen sich auf Augenhöhe begegnen können, egal wo sie herkommen, wo Diversität gefeiert wird. Gerade in einer Welt, in der Diversität massiv bekämpft wird. Da bietet Lindy Hop, so wie auch seine InnovatorInnen es gedacht haben, einfach einen Gegenentwurf in einem kleinen Rahmen.
Bestimmte Werte wie Offenheit, Gleichberechtigung, Diversität bei Geschlecht und Hautfarbe trägt der Tanz aus seiner historischen Entwicklung heraus in sich. Dass der Lindy Hop mit seinen Wurzeln in der Kultur afroamerikanischer Sklaven heute weltweit vor allem von einer weißen Mittelschicht getanzt wird, die meist nur tanzen wolle, das sieht die US-amerikanische Wissenschaftlerin Kendra Unruh zwiespältig.
Diese Tänzer wollten auf gewisse Weise ignorieren, dass der Lindy Hop eine Ausdrucksform ist, die aus der Unterdrückung kommt. Sie wollten einfach nur Spaß haben. Der Autor Black Hawk Hancock schildert, wie Norma Miller vielleicht nicht direkt vermieden, aber doch nicht allzu oft zu Swing-Events eingeladen wurde, weil sie ziemlich direkt über Rassismus sprach und über die Tatsache, dass die Weißen den Tanz gestohlen hatten.
Auch beim Boogie-Bären-Dance-Camp, dem Festival in Landsberg am Lech, gibt es einen History-Talk zur Geschichte von Tanz sowie Tänzerinnen und Tänzern des Lindy Hop.
Zwei, drei Dutzend Interessierte lauschen den Ausführungen von Joseph Sewell, einem britischen Profitänzer und Trainer. Es fühle sich ein wenig seltsam an, heutzutage darum kämpfen zu müssen, als Schwarzer seinen Platz in einem ursprünglich schwarzen Tanz zu finden, sagt Sewell. Bei seinen eigenen Veranstaltungen lädt er Vertreter der noch lebenden ersten Generation des Lindy Hop ein, um ihnen Gehör zu verschaffen. Und ein Verständnis für die Zusammenhänge, in dem diese Tänzer bestimmte Schritte und Bewegungen entwickelt haben, die den Lindy Hop bis heute prägen.
Es ist wichtig, mit den Alten zu reden und auch mit denen, die noch von ihnen gelernt haben. Denn ohne dieses direkte Gespräch kann vieles an Wissen über die Jahrzehnte verloren gehen oder verwässert werden. Ohne direkte Quellen kann es passieren, dass wir die Authentizität verlieren. Ein schwarzer Historiker hat einmal gesagt, ein Volk, das seine Geschichte nicht kennt, ist wie ein Baum ohne Wurzeln. In diesem Sinne muss ein authentisches Erbe die Basis sein für einen Tanz, der sich weiterentwickeln kann und soll. Es ist, wie Norma Miller einmal gesagt hat, sie strebe danach, dass sich der Lindy Hop weiterentwickle, etwas Neues geschaffen werde, anstatt nur zu bewahren, was vor vielen Jahren erfunden wurde. Innovation ist also wichtig, aber Innovation, die zugleich die Kultur des Lindy Hop als Kunstform bewahrt.
Lukas Grasberger hat sich für Radio Wissen auf den Dancefloor begeben, um die Geschichte des Lindy Hop zu erkunden. Es gibt bei uns noch viele weitere Beiträge rund ums Tanzen. Zwei davon möchten wir Ihnen und euch besonders ans Herz bzw. ans Ohr legen. Eine Radio Wissen-Episode zur Frage, warum der Mensch schon immer ein Tänzer war. Und eine Folge aus dem Podcast-Feed IQ Wissenschaft und Forschung. Darin berichten Forscherinnen und Forscher von der heilenden Wirkung, die Tanzen für den Körper und die Psyche haben kann. Die Links zu diesen Hörtipps finden Sie in den Shownotes.